Vielleicht geht es euch auch so und ihr habt es schon mal so drüber nachgedacht. Ein Mensch hat immer ganz verschiedene Personen oder Persönlichkeiten. Zuerst mal bin ich Kind meiner Eltern, ich bin Mann meiner Frau, ich bin ein Vater, ich bin ein Opa, ich bin ein Geschäftsführer, ich habe mal Fußball gespielt, ich bin Sachverständiger, ich mache Musik, bin hier in der Gemeinde Ältester. So, und jeder kennt mich aus einem anderen Bild, aus einem anderen Blickwinkel. Also der, der mit mir früher Fußball gespielt hat, der wird niemals das für möglich halten, dass ich Sachverständiger bin zum Beispiel oder Geschäftsmann und so Dinge. Und das ist einfach so, dann sagt man, ja, das ist doch der und der, der sieht doch so und so aus und der macht doch das und das. Nö, das ist der und der, der sieht ganz anders aus und der macht das und das. Und dabei ist es die ein und selbe Person. Und genauso ist es auch mit Jesus Christus, unserem Schöpfer. Jesus, es gibt eine ganz tolle Geschichte in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und das ist kurz nach dem, was wir gerade eben durchgemacht haben, nachdem Jesus am Kreuz war, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, diese drei Tage später wandeln zwei Jünger von Jesus, also zwei Angehörige von ihm, die jetzt traurig sind, die das noch gar nicht verkraften und verstehen konnten, die gehen jetzt von Jerusalem nach Emmaus. Und das ist ein Weg von ungefähr 11 Kilometer. Also so wie wenn man jetzt von hier, von Grünstadt nach Frankenthal laufen würde. Und das im Sand und das mit Sandalen oder barfuß. So. Und ich stelle mich mal vor, wie die zwei da laufen und dann sich da Gedanken machen und denken, Mensch, was war das jetzt mit unserem Jesus? Er ist doch der Messias, der Verheißene. Und wir haben uns doch so gefreut, dass er da jetzt kommt und uns erlöst. Und jetzt stirbt er und jetzt wird er auch noch begraben. Und jetzt heißt es, die haben ihn gesehen und ach, wir sind so verwirrt. Und auf einmal kommt Jesus diesen zwei Jüngern zur Seite auf diesem Weg und sagt, na, was redet ihr denn da? Was habt ihr denn? Lass uns mal die Stelle lesen. Lukas Kapitel 24, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, das sind ungefähr 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen, was sind denn das für Reden, die ihr im Gehen da miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, sag mal, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, ja, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und vor Gott und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft hin und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, oh, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und das ist der Aufhänger für heute, von dem, was ich euch mitteilen will. Was hat er ihnen da erzählt? Er erzählte ihnen, auf diesem Weg, diese 11 Kilometer, erzählte er ihnen alles, was im Alten Testament ihn betrifft. Alles das, worum es um Jesus geht. Jetzt sagen viele, ja, das Alte Testament, ja, das ist ja uninteressant. Da steht ja nur Mord und Totschlag drin und da bekriegen sich die Völker. Und nur das Neue Testament, da geht's um Jesus. Nee, schon das ganze Alte Testament hat nur eins im Mittelpunkt und das ist Jesus Christus. Und das Alte Testament beginnt am ersten Vers mit Jesus und führt hin zum Kreuz. Und ab dem Kreuz ist das Neue Testament, was rückblickend erklärt, was passiert ist. Und wir wollen uns ein paar Dinge anschauen, wo Jesus vorkommt. Also ein paar Stellen, wo diese Stellen es sein könnten, was Jesus den Jüngern da erklärt hat. Zum Beispiel hat er gesagt, wisst ihr, der Jesus, der kam ja schon vor in der Tora, im allerersten Buch, allererster Vers. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, was? Da steht doch, im Anfang schuf Gott Elohim. Ja, und mit diesem Wort Elohim ist schon etwas ausgedrückt. Das heißt nicht, dass das ein Gott war, sondern das Wort steht im Plural. Das heißt, im Hebräischen ist klar, dass Elohim ein Gott meint, der aus drei oder mehreren Personen besteht. Und das wird auch im ersten Mose mehrfach klar, weil da heißt es, im Anfang schuf Gott. Dann heißt es im 1. Mose 1,26, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Also Gott redet mit irgendjemand und sagt das von uns. Und dann heißt es im 1. Mose 3,22, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. 1. Mose 11,7, wohlan, lasst uns herabfahren und so weiter. Und im Jesaja 6 steht auch, wen soll ich senden oder wer wird für uns gehen? Und es ist eigentlich schon klar, dass hier deutlich gezeigt wird, dass dieser Gott aus mehreren Personen besteht. Und das ist eben Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Also Jesus war von Anfang an da. Und im Kolosser 1, Vers 15 steht auch, dass in Jesus alles erschaffen ist. Also da ist auch der Beweis. Also war das wahrscheinlich schon mal die erste Stelle, wo er gesagt hat, wo er da vorkommt oder was ihn betrifft. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Erscheinungen von Jesus im Alten Testament. Also einmal, wo er persönlich erscheint, einmal, wo es einfach nur über ihn gesprochen wird. Dann gibt es Prophetien über ihn, das ist vom Jesaja, was ich vorhin gelesen habe, das ist eine Prophetie. Da erscheint er ja nicht, aber jemand hat einen Eindruck und erklärt irgendwas, wo es sich um Jesus handelt. Und ich möchte aber jetzt einfach nur mal so ein paar Punkte euch zeigen, wo Jesus wirklich erschienen ist im Alten Testament, als Person, als Mensch. Und die Leute ihn aber ja nicht gleich so erkannt haben. Es gibt also die erste Stelle, die ist vor ungefähr 4000 Jahren gewesen, 2100 vor Christus ungefähr. Und da ist der Abraham, der Stammesvater, der die Verheißungen hatte, von dessen Samen die ganze Völker abstammen sollten. Der hat eine Begegnung mit einem komischen Typen. Und dieser komische Typ ist der Melchisedek. Melchisedek kommt im Alten Testament nur einmal vor und genau nur an dieser Stelle. Und das ist im 1. Mose, Kapitel 14, Verse 17 bis 20. Und das müssen wir mal kurz lesen. 1. Mose, Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Und der Abraham, als er zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er, also der Melchisedek, segnete ihn, den Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Also, der Abraham war eigentlich der, der den Zehnten empfangen hat von den Leuten, weil er war so der hohe Priester, der Stammesvater, und der hat eingesammelt. Es gibt normal gar keinen Grund, dass der Abraham seinen Zehnten abgibt. Das hat er auch nie getan. Das hat er nur einmal getan. Nur einmal bei diesem Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Wer kommt euch da so in den Sinn, wer das vielleicht sein könnte? König des Friedens, König der Gerechtigkeit. Dann ist er der König von Salem. Die Stadt Jerusalem gab es damals noch nicht. Das war, Jerusalem wurde erst 1000 Jahre nach dieser Begebenheit gegründet oder die Stadt hat da erst angefangen zu existieren. Also es heißt da, der ist der König von Salem. Salem heißt aber nicht, ist nicht nur Jerusalem, sondern Salem bedeutet auch Frieden. Und was hat dieser Melchisedek? Er bringt Brot und Wein. Kommt euch das bekannt vor irgendwoher? Er bringt Brot und Wein und segnet den Abraham. Also wenn doch der Abraham damals schon der Höchste im Volk war, wie kann es sein, dass einer noch über ihm ist und ihn segnet und ihm Gottes Segen zuspricht? Und im Hebräerbrief wird es ganz klar, dass dieser Melchisedek ein Bild von Jesus ist. Und ich sage, oder ich bin fest davon überzeugt, das ist eine Erscheinung von Jesus Christus, dass er dort einfach erschienen ist. Weil nämlich, es erklärt sich auch, dass Jesus in Johannes Evangelium selbst sagt, ich habe Abraham gesehen. Das sagt er. Und das sind die Hohepriester, die werden verrückt. Die sagen, was sagst du da? Das war also ein Grund, warum sie den steinigen wollten und umbringen wollten, weil Jesus gesagt hat, hey, ehe der Abraham war, war ich schon. Und ich habe den Abraham gesehen. So, und das war eigentlich eine Gotteslästerung, kann man sagen. Also unmöglich, dass er sowas überhaupt rauslässt. Aber das war so. Ich bin der Meinung, da hat er ihn zum ersten Mal gesehen, den Abraham. Er sieht ihn nochmal. Und das sehen wir in der nächsten Geschichte. Da ist nämlich unser Herr Jesus mit zwei Engeln auf einem Zerstörungstrip. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Gott hat diese Welt gemacht und Gott hat die Menschheit auch schon gerichtet mit der Flut. Er hat Noah eine Arche bauen lassen. Er hat gesagt, Noah, bau dir die Arche, ich will die Menschheit vernichten, ich bin satt. Ich kann mir das nicht mehr mit anschauen. So. Aber was Ähnliches ist dann ein paar Jahre später wieder passiert. Es gab wieder einen Platz, wo Unmengen an Gewalt, Missbrauch, Kriminalität herrschte und das war die Ecke von Sodom und Gomorra. Und Gott hat aber dem Noah versprochen, dass er keine Flut mehr schicken wird, um die Menschheit zu vernichten. Und er wollte dann anscheinend auch nicht sein verheißenes Volk, weil der Abraham lebte ja da, nicht sein verheißenes Volk vernichten, sondern wie ein Chirurg hier den Krebs entfernen. So, also hat er seinen besten Mann geschickt, eben Jesus und zwei Engel. So, und wir sehen das im 1. Mose 18, diese Begebenheit. Ihr kennt die Geschichte, wo Abraham mit seiner Frau, und die beiden sind schon 100 Jahre alt, Abraham und Sarah, die sitzen vor ihrem Zelt. Das ist im 1. Mose 18. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre. Und als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Also da steht, der Herr erschien ihm. Das ist eigentlich hier schon erklärt. Hier kommt jetzt Jesus ins Bild. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum und will indessen einen Bissen Brot holen, der euer Herz stärkt und so weiter. Und der Abraham, der schlachtet jetzt ein Kalb, der lässt seine Frau was backen. Also die machen jetzt hier ein Riesenfest daraus, dass diese drei Männer da zu Besuch kommen und bewirten die, weil denen eben diese Ehre gebührt. Und dann kommt eben diese Begebenheit, wo der Herr dann zum Abraham sagt, ach und übrigens, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, dann werdet ihr einen Sohn haben oder Nachwuchs haben. Und die Sarah, die sitzt innen im Zelt und hört das und lacht darüber. Und weil sie sagt, ich bin 100 Jahre alt, wie soll denn das gehen? Und dann sagt der Herr, hey Sarah, wieso lachst du? Und dann sagt sie, ich habe doch gar nicht gelacht. Also diese ganze Geschichte ist genau diese Begebenheit, wo Jesus hier dem Abraham erscheint. Und die Situation geht ja dann noch weiter. Aus diesem Besuch vom Abraham, also die haben den Abraham auf dem Weg nach Sodom und Gomorra besucht, weil unten im Tal war Sodom und Gomorra, oben auf dem Berg hatte Abraham sein Zelt und er wohnte dort und hat auf die Stadt geguckt. Und jetzt sagen die drei so, wir gehen da mal weiter, unsere Arbeit machen, wir haben noch was vor heute. Und dann sagt der Abraham, ja, was macht ihr denn, was ist denn los? Und ja, wir müssen jetzt hier die Stadt Sodom und Gomorra kaputt und so, weißt du, weil die sind, was die da tun. Und dann fängt der Abraham an zu verhandeln, aber Herr, du kannst doch nicht die Stadt vernichten. was, wenn da 50 Gläubige da drin sind? Sagt er, sind aber nicht. Es sind keine 50 Gläubige. Ja, und wenn 30 und so. Und dann entschuldigt er sich noch, Entschuldigung, Herr, dass ich mit dir verhandle. Bis am Schluss 10. Er handelt ihn so weit runter, sagt, okay, wenn ich zehn finde, die an mich glauben oder die an Gott glauben, dann vernichten wir die Stadt nicht. Und soweit hat Abraham ihn runtergehandelt. Aber es waren auch keine 10 Gläubige in Sodom und Gomorra. So, und man hört dann in der Geschichte, dass eben die 2 Engel dann runtergehen in die Stadt. Ich vermute, dass Jesus das von oben beobachtet hat. Die 2 Engel, dann kam die Geschichte mit Lot. Die 2 Engel kommen in die Stadt, wollen Lot und seine Familie rausholen und sagen, hopp, raus jetzt hier, die Stadt wird platt gemacht. Und dann versucht das Volk, diese Engel noch, keine Ahnung, was mit denen zu treiben. Und das ist einfach so ein tolles Bild, wo wir sehen, hier ist Jesus erschienen und hat hier gewirkt und war auf dem Bildschirm. Und eine der Begebenheiten, die Jesus diesen 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erzählt hat und sagt, hier, ihr kennt doch die Geschichte mit dem Abraham und dem, ja, klar, und ja, da, das war Jesus, der da war. Und es gibt die nächste krasse Begegnung von einem Mensch mit eben unserem Herrn Jesus, wo er erscheint. Und das ist der Josua. Der Josua ist der Nachfolger von Mose. Josua hat das Volk Israel dann wirklich in das verheißene Land geführt. Mose durfte das nicht, weil er ungehorsam war, weil er den Stein geschlagen hatte, statt zu dem Stein zu sprechen, dass Wasser rauskommt. Und da hat der Herr gesagt, du kommst nicht ins gelobte Land. Du darfst es nur sehen, aber du darfst das Volk nicht dahin führen. Und er hat dann Josua benutzt, ihn dahin zu führen. Und der Josua kriegt eine Erscheinung und das steht im Buch Josua, Kapitel 5. Kapitel 5, Verse 13 oder ab dem Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Also ein Mann, kein Engel, es war anscheinend eine richtige Erscheinung von einem Menschen. Und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Also gerade jetzt bin ich hier erschienen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und dieser Mann hat dem Josua dann erklärt, wie er die Stadt Jericho einnehmen kann, wie er dafür sorgen kann, dass Jerichos Mauern fallen, dass sie die Stadt überwältigen können und die Stadt befreien können von den Unterdrückern. Und er erklärt ihm halt, sie sollen jetzt diese Widerhorne blasen und sollen um die Stadt herumlaufen. Dann haben sie die Bundeslade genommen und sind um die Stadt mehrere Tage um die Stadt gelaufen. Und das hat dieser Mann dem Josua so erklärt, dass er das so machen soll. Und aber wie kann jetzt sein, dass dieser Mann eben Jesus war? Es ist also so weit, dass klar, dass er sich der Oberste des Heeres des Herrn nennt. Der Josua betet ihn als Herrn an, also die Anbetung vom Engel war bei den Juden untersagt. Also Juden durften keine Engel anbeten und er hätte auch den Engel so nicht anbeten dürfen in dem Moment. Also, aber weil es eben kein Engel war, hat er sich hier niedergekniet und hat diesen Herrn angebetet, der vor ihm stand. Er sagt, er soll seine Schuhe ausziehen. So eine Situation gab es schon mal bei Mose als mit dem Dornbusch. Da hat auch dieser Dornbusch, in dem Gott war, zu Mose gesprochen, er soll seine Schuhe ausziehen, weil er auf einem heiligen Ort steht. Und im Vers 6 steht eben ganz klar, dass der Herr zu Josua sprach, er soll Jericho erobern. Und auch in anderen Erscheinungen werden, sagen wir mal, als zum Teil als Engel, ein anderes Bild dazu, zu diesem Krieger oder diesem Mann mit Schwert, weil man denkt, ja, Jesus ist aber doch der Liebende, Jesus ist doch der, der so sanft ist und so liebevoll ist. Natürlich ist das auch eine Seite, aber unser Herr Jesus ist auch ein Krieger. Und Und in der Offenbarung 19,11 steht dafür die Parallelstelle, wo es über das zweite Kommen Christi geht. Und da steht, er heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und ich bin mir sicher, dass diese Erscheinung, die der Josua hatte, Jesus war, der ihm da erschienen ist. Dann gibt es eine Erscheinung, wo Jesus als Engel bezeichnet wird. Und ich sage ja nochmal, jetzt erklärst du, da ist er als Mann erschienen und nicht als Engel und da erscheint er als Engel. Aber löst euch einfach davon, dass wir Jesus in einen Kasten stecken, in eine Schublade stecken, sondern unser Herr Jesus, der ist genauso vielfältig, wie wir das alle auch sind, nur auf einem noch höheren und ganz anderen Niveau. Und so wie einer sagt, ja, ich kenne doch die Marianne, die kenne ich doch da aus Dirmstein, die läuft doch da immer in der Stadt rum, das ist doch die. Und ein anderer sagt, nee, das ist doch die Frau, die hier immer in der Gemeinde ist. Und da so. Und dann sagt, nee, das kann nicht sein, ach, doch, das ist so. Und dann, so. Und deswegen gibt es einfach einmal diese Erscheinung und einmal eine andere Erscheinung. So, und Jesus erscheint auch als Engel des Herrn. Aber wieso unterscheidet sich dieser Engel des Herrn von anderen Engeln? Und wieso kann man nicht sagen, das ist vielleicht der Michael oder der Gabriel oder irgendein anderer Engel? Nee, es gibt Punkte oder Stellen, wo wirklich Jesus auch als Engel erscheint. Und das ist zum Beispiel in Richter, im Buch Richter, Kapitel 2, Vers 1, da kam der Engel des Herrn und sprach. Und dann später in Richter 13 heißt, sagen die Leute, denn wir haben Gott gesehen. Also sie haben in diesem Engel erkannt, das war unser Herr. Und der Engel des Herrn, der kommt im Alten Testament mehrfach vor. Da heißt er einmal der Engel des Herrn Jahwe, dann heißt es der Engel Gottes, der Engel von Gottes Gegenwart, dann der Bote des Bundes in Maleachi. Und dieser Engel sagt von sich selber, ich bin der Gott zu Bethel. Oder er sagt auch von sich selber, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams. Und bei der Hagar, bei dieser Begegnung mit Hagar in der Wüste, sagt er, ich will deine Nachkommen sehr mehren. Und in Richter 13 sagt er von sich selber, mein Name ist ein Geheimnis. Also da fragen die, ja, wie heißt du? Und er sagt, mein Name ist ein Geheimnis. Und dieses Wort heißt auch wunderbar. Also er nennt sich wunderbar oder sein Name ist wunderbar, ist damit auch verknüpft in diesem Namen. Andere Engel, wenn Engel Namen haben, steht in der Bibel immer der Name dabei. Der Engel Gabriel, der Engel Michael. Aber bei diesem Engel des Herrn steht eben kein Name extra nochmal dabei. Und ein Engel, der sich selber als Gott bezeichnet, gibt eigentlich nur einen Sinn, dass dieser Engel Jesus war, eben der da erschienen ist. Eine der schönsten Geschichten, die ich finde in der Bibel, ist die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden, Schadrach, Meschach, Abednego. Und auch hier ist der Jesus erschienen. Wir sind jetzt hier 550 Jahre vor Christus. Also ihr merkt auch, dass in der Zeit Jesus überhaupt kein Problem hat, mit der Zeit umzugehen, weil einmal kommt er 2000 vor Christus vor, einmal kommt er 1500 vor Christus vor. Und jetzt hier erscheint er 550 vor Christus. Und die Begebenheit ist die, dass der König Nebukadnezar die Juden aus Jerusalem getötet hat. Also das ist sowas, was der IS heute versucht, hat der Nebukadnezar damals schon gemacht. Der kommt übrigens aus demselben Eck, Iran, Irak, und ist damals nach Jerusalem eingeführt, hat die Stadt geplündert und hat die jungen Männer entführt und hat die zu sich nach Hause geführt und wollte die umerziehen. Hat gesagt, hier, das sind junge, kräftige Männer, die sind noch formbar und die mache ich zu meinen Gefolgen und zu meinen Soldaten. Und die drei Freunde und der Daniel, die haben aber gesagt, nee, wir glauben an unseren Gott, an unseren Herrn, wir lassen uns nicht umerziehen und wir machen nicht das, was du sagst. Und dann kamen sie eben drauf, da waren also Berater vom Nebukadnezar, haben gesagt, Nebukadnezar, du solltest dir eine Statue bauen, so hoch und groß, und die Leute sollten aufgefordert werden, diese Statue anzubeten, und wenn sie die nicht anbeten, dann werden sie getötet. Oh, sagte Nebukadnezar, das ist eine gute Idee, lass uns das machen, ja, das freut mich, das ist so, das kommt mir zugute, das ist eine gute Sache. Und da haben die diese Statue gebaut und haben dann die Leute aufgefordert, unter Androhung der Todesstrafe diese Statue anzubeten. Und die drei Jungs, Schadrach, Meschach, Abednego, haben das nicht getan. Der Daniel erscheint da nicht in dem Bild im Moment in der Geschichte, wo es darum geht, um diese Anbetung, sondern es heißt einfach nur, die drei Freunde wurden dann erwischt, wo sie eben nicht bereit sind, diese Statue anzubeten. Und der Nebukadnezar sagt, okay, dann müsst ihr sterben. Die drei Freunde werden verhaftet. Er sagt, und heizt den Ofen noch 10-mal heißer als sonst und hat den Ofen angeheizt. Und das müsst ihr euch vorstellen, das muss ein Ofen sein, so wie man es so aus der Metallindustrie kennt, also aus wo Metallgewinnung gemacht wird. Ein großer Hochleistungsofen, der vielleicht einen Durchmesser von 3-4 Metern hatte, der hoch ist, der über eine Rampe von außen befüllt wird. Unten hat man eine Tür, wo man die Luft reinkommt, damit das Ding überhaupt brennt, wo man auch reingucken kann in die Brennkammer, aber befüllt wird das Ding von oben, also wie so ein riesengroßer Kachelofen oder Kaminofen. Und die Soldaten von dem Nebukadnezar haben die drei Freunde gefesselt, in ihren Kleidern, so wie sie waren, gefesselt und haben die Klappe aufgemacht und schmeißen die drei Freunde in diesen Feuerofen rein. Und das Feuer war so heiß, dass die Soldaten getötet wurden. In dem Moment, wo die Klappe aufmachen, da kommen anscheinend die Flammen raus. Die haben gerade noch die Freunde da reingeschmissen und wurden selbst getötet bei diesem Vorgang. Und dann guckt der Nebukadnezar in den Ofen und traut seinen eigenen Augen nicht, weil die drei Freunde auf einmal in diesem Ofen rumlaufen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der guckt da rein und dann sieht er noch eine vierte Person da drin rumlaufen in diesem Ofen. Und im Daniel 3 steht drin, das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Göttersohnes. So, und dann ist es so, dass im Vers 27 erklärt wird, dass die drei Freunde dann herausgeholt werden aus dem Ofen. Also der Nebukadnezar sagt, das gibt's nicht, hol die raus da, was soll das? Und die drei kommen raus, die Fesseln sind weg, die Fesseln sind verschwunden. Aber die Kleider sind nicht verbrannt, die Haare sind nicht verbrannt und es steht drin, dass noch nicht einmal Brandgeruch an ihnen war. Sensationell. Und wer war das in diesem Ofen, der hier mit den drei Freunden in diesem Ofen herumgelaufen ist? Für mich kann das nur Jesus gewesen sein in dem Moment. Ein Göttersohn, ein Sohn Gottes. Ja, und der Nebukadnezar war davon so überrascht und getroffen, dass er dann angefangen hat, den Gott Israels zu preisen, weil er erkannt hat, euer Gott, das ist wirklich einer, dem Ehre gebührt und der es schafft, hier euch aus diesem Feuerofen zu retten. Es ist einfach ja, erstaunlich, was Jesus machen kann und wie groß unser Herr ist. Und es gibt dann noch Prophetien von Jesus, wo andere eben schreiben über Jesus, wo sie erklären, was passieren wird, wo er kommen wird. Es sind 300 Prophezeiungen in der Bibel und die Jesus auch alle erfüllt hat. Die Wahrscheinlichkeit, das haben wir ja schon mal, ich glaube letzte Woche gehört, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Prophetien überhaupt erfüllt werden, die ist so unendlich groß, dass die normal gar keiner erfüllen kann. Und selbst allein, wenn man die 5 oder die 7 wichtigsten Prophezeiungen nimmt, also wo man weiß, er wird aus Bethlehem kommen und er wird dann, keine Ahnung, er wird nach Jerusalem einreiten und er wird das und das machen. Also diese Dinge, die wir wissen, wenn er allein schon die Wahrscheinlichkeit, dass einer das erfüllt, zufällig, das geht gar nicht. Und eine Prophezeiung, die passt auch jetzt zum ersten Advent, den wir heute haben, die steht in Jesaja Kapitel 9, etwa 700 vor Christus hat der Jesaja das aufgeschrieben. Lass uns das noch gemeinsam lesen in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und Jesaja schreibt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Also Jesaja redet hier über Jesus Christus, ein Kind, was uns geboren werden wird, ein Sohn, der uns gegeben wird, eine Herrschaft, die auf seiner Schulter ruht, und man wird seinen Namen nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ihr seht, wie die Bilder sich zusammentun, wie das alles zusammenpasst, dass es keine Zufälle sind. Die Bibel ist sowieso kein Zufall, wie die entstanden ist. Und es ist auch kein Zufall, dass unser Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Und wir können das immer wieder nur feiern, dass wir Jesus haben und dass Jesus bei uns ist. Und auch jetzt in dieser Adventszeit besonders darüber nachdenken, dass er in diese Welt gekommen ist und uns darauf vorbereiten auf das Weihnachtsfest. Für mich persönlich ist die Adventszeit, das muss ich ehrlich sagen, nie eine große Feier. Warum? Wenn mich jemand fragt, ja wie, du feierst nicht Advent und Weihnachten ist dir auch nicht so wichtig, sage ich, nee, ich feiere 364 Mal im Jahr Weihnachten. Ich danke jeden Tag meinem Herrn, dass er gekommen ist. Und ich feiere das jeden Tag. Und klar, natürlich hat er dann da Geburtstag und dann ist das so das Jahresende und dann werden die Menschen, beschenken sich dann und freuen sich darüber. Ist ja logisch, ist ja auch schön. Aber trotzdem ist mein Herz nicht nach diesem Weihnachtsfest, sondern mein Herz ist für Jesus und das jeden Tag. Und es wäre schade, wenn es so ist, dass ihr das ganze Jahr über nicht an Jesus denkt und nur an Weihnachten an ihn denkt. Das wäre falsch. Aber trotzdem wollen wir das feiern, diese Zeit, den Advent genießen und uns daran erinnern, dass, was er getan hat für uns. Und überlegt euch das nochmal, wie das war mit diesen zwei Jüngern. Lest es nochmal nach in Lukas Evangelium, was die da gemacht haben, wie die da erzählt haben. Was besonders krass ist, die zwei laufen nach Emmaus, Jesus kommt ihnen auf dem Weg zur Seite stellt sich eigentlich so ein bisschen blöd. Ist man gar nicht so von ihm gewohnt. Also er sagt, ja was hab ich denn gehört und von was redet ihr denn? Was ich super interessant finde, dass die ihn gar nicht erkennen, dass die nicht merken, dass das Jesus ist. Entweder hat er sein Aussehen verändert oder hat er, keine Ahnung, oder haben die so Kapuzen als Sonnenschutz übergehabt und haben gar nicht geguckt. Ich weiß es nicht. Also da hätte ich gern so einen Film drüber, über diese Begebenheit. Vielleicht gibt es das im Himmel, dass man so ein Videoarchiv hat und kann sich diese ganzen Dinge dann angucken, nachträglich nochmal. Und das Beste ist aber, als die drei dann einkehren, Jesus will weiterlaufen und die zwei sagen, nee, komm doch mit zu uns, wir machen da jetzt Rast. Und die gehen in das Haus rein und dann feiern sie da das Abendmahl. Und erst in dem Moment, wo Jesus das Brot bricht, erkennen sie ihn. Und da wird ihnen klar, das ist er ja, das gibt's ja gar nicht. Und ich vermute, er hatte irgendeine Technik, so stelle ich mir das vor, dass er eine besondere Technik hatte, wie er das Brot bricht. Entweder, keine Ahnung, haben die Jünger das immer so gebrochen hier und er hat es dann vielleicht so gebrochen, vor sich gehabt, ich weiß es nicht. Also so stelle ich mir es vor, dass sie in dem Moment, wo der das macht, gemerkt haben, ach du Lieb, das ist er ja. Nur mal so, das war so das, was mir so da in den Sinn kam, als ich das gelesen habe. Auf jeden Fall haben wir einen lebendigen Gott, der vom Anfang, von der Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel da ist. Wir haben einen Gott, über den diese Bibel redet und spricht von Anfang bis zum Ende, wo es vom Alten Testament auf ihn hinweist und das Neue Testament auf ihn zurückblickt und unser Gott lebt. Und das ist einfach erstaunlich, das ist begeisternd, das finde ich immer wieder klasse, wenn ich das lese, es berührt mich und ich denke, wow, toll, ich bin sehr froh, dass ich diesen Jesus kenne. Amen. Herr, ich danke dir für diesen Tag heute, danke für die lieben Menschen, die hier sind, danke für die Gemeinde, Herr, die wir haben dürfen und ich danke dir, Herr, dass du bei uns bist und dass du so ein lebendiger Gott bist, dass du, ja, dass du frei bist, Herr, dass du erscheinst, wo du willst, dass du unterschiedlich auftauchst, dass man dich gar nicht erkennt und du darüber schmunzelst und du dich auch so stellst, als wüsstest du es nicht und das auch noch lustig findest bestimmt. Und Herr,